Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Maike Lenz-Scheele.
Das ist die Frage, die man Frauen nicht stellt. Alter?
Die darfst du mir gerne stellen. Ich bin 59 Jahre alt.
Geburtsort?
Witzenhausen.
Beruf?
Mehrere. Erst Beruf Tanzpädagogin, dann Trainerin, Coach, Beraterin, Prozessbegleiterin. Ja, Alexander-Technik, Lehrerin. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Zusatzausbildungen, die in diese Berufe mit reinkommen, ja.
Bei so einer Aufzählung hast du da noch Hobbys?
Ja, unbedingt.
Okay.
Die sieht man auch, wenn man zu mir kommt. Ich liebe Lesen und ich habe tatsächlich noch ganz viele Bücher, obwohl ich mittlerweile auch viel mit E-Readern mache. Aber Lesen ist ein großes Hobby von mir und die Natur. Ich liebe es, rauszugehen in die Natur, spazieren, wandern.
Beim Buch ist das haptische Erlebnis schon unerreicht. Ne? Das kriegt ein E-Reader nicht hin. Der ist halt praktisch, wenn man unterwegs ist. Ne? Es ist schon toll, ja, weil man viel mitnehmen kann, aber ansonsten brauche ich auch das Buch.
Ja, und für nachts. Also ich bin eine Nachtleserin, weil ich ja einfach öfter wach liege nachts, so ganz ohne Gehirnkino da, so einfach so. Und dann kann ich lesen im E-Reader, ohne dass ich meinen Mann störe. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich den angeschafft habe.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Muss jetzt kein Spruch sein, sondern kann eine Einstellung sein, wie du Dinge anpackst. Muss man auch nicht haben übrigens.
Ja, nee, man lebt bestimmt auch gut ohne. Aber ich glaube, immer zu gucken, wie kann ich es mir leichter machen.
Okay.
Und ich habe die Überzeugung, leichter geht immer.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
Eine Ernsthaftigkeit auf der einen Seite und Humor auf der anderen Seite. Und ich habe mal eine Frau wieder getroffen nach einer ganzen Weile und dann sagt sie, ach, dein Lachen habe ich vermisst. Aber das klingt ja noch genau, wie ich es kenne.
Ich spreche mit Maike Lenz-Scheele hier bei Antenne Mainz. Veränderung ist unter anderem Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Maike Lenz-Scheele ist da.
Erzähl mir was über Witzenhausen.
Das ist die Kirchenstadt in Nordhessen, liegt zwischen Kassel und Göttingen. Und mein Vater war dort Kreisjugendpfleger, als ich geboren wurde.
Okay, das war dann auch tatsächlich, also dann erstmal deine Stätte, das heißt der Kindheit oder nicht?
Nee, also okay. Bis ich ein Jahr alt war und dann sind meine Eltern zurückgegangen nach Marburg, wo die beide auch herkamen und ich bin aufgewachsen in Kölbe bei Marburg.
Das hört sich jetzt erstmal klein an, ne?
Ja, das ist eine kleinere Gemeinde, also Marburg nicht, aber Kölbe schon, aber das hängt so dicht dran, es sind 5 Kilometer nach Marburg, also das ist sehr dicht dran. Also ich habe mich immer sehr Marburg zugehörig gefühlt und später da lange gelebt, also fühlt sich für mich jetzt nicht klein an, nee.
Marburg war dann das Zentrum auch der Jugend wahrscheinlich?
Ja, doch.
Universitätsstadt, ich glaube, hat einen guten Flair, ne?
Ja, absolut. Ich habe auch dort meine Tanzschule gegründet mit einer Kollegin zusammen. Das war in 1990 und habe das 8 Jahre gemacht. In der GbR haben wir das gemacht, dann habe ich mich gelöst. Aber die Schule gibt es tatsächlich immer noch und da habe ich in Marburg schon auch meine Spuren hinterlassen.
Zwischen einen Schritt nach vorne gegangen, aber Schule ist ein gutes Stichwort, ist eine Standardfrage, die muss ich loswerden. Warst du eine gute Schülerin?
Nee.
Yeah.
Nee, ich war auf einer Gesamtschule. Das war, glaube ich, auch vom Schultypus gut für mich, so wechseln zu können. Aber nee, ich bin mittelmäßige Schülerin gewesen.
Hast du nach der Schule gewusst, wo das hingehen soll?
Ja.
Ja.
Ich habe als Jugendliche und auch, glaube ich, schon als Kind immer mit Tanzen zu tun gehabt. Ich wollte irgendwas mit Tanz machen. Das war ganz wichtig. Mein Vater war schon Tanzlehrer. Ich bin damit groß geworden, in Sälen am Rand zu sitzen oder mit rumzuhüpfen, zu tanzen. Das wollte ich unbedingt machen. Und das habe ich dann auch getan, ja.
Und das heißt in welcher Form?
Ich habe sehr lange Folklore-Tanz gemacht. Das ist aber nichts, was man in Deutschland studieren kann. Und dann habe ich eine Ausbildung in Köln gemacht zur Tanzpädagogin und habe dann jahrelang eben Tanz unterrichtet im Marburger Raum und darüber hinaus. Was auch noch ein bisschen besonders war, dass ich mit Formationstanzgruppen gearbeitet habe. Da gibt es auch so ein Ligensystem in Deutschland, ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga. Und da habe ich auch als Choreografin mit einer Marburger Gruppe das so von ganz unten bis oben in die Bundesliga aufgebaut. Das war schon auch eine sehr intensive, aufregende Zeit und hat mich mit diesen Menschen auch sehr zusammengeschweißt, wo ich heute auch immer noch engen Kontakt habe.
Das heißt, für die Ausbildung in die Großstadt und dann wieder zurück?
Ja, ganz genau.
Okay. Naja, auf der anderen Seite ist es ja ganz gut, wenn man so eine Verbundenheit hat. Ich merke das, seit ich in so einem kleinen Weindorf wohne und dann auch sehe, dass es hier so viele Menschen gibt, die wirklich von Geburt an verwurzelt sind. Ich finde, das hat auch was.
Ja, das hat es absolut, das stimmt. Und gleichzeitig würde ich dort nicht mehr wohnen wollen. Also ich bin dann später ja auch nochmal in die ganz große Stadt gegangen, nach New York. Und als ich von da wiederkam, bin ich nach Freiburg gegangen und lange in Frankfurt gelebt und jetzt in Darmstadt. Also ich bin schon in Deutschland und in Amerika ein bisschen rumgekommen. Ich finde beides schön. Ich liebe dieses Anonyme in Großstädten. Obwohl man da dicht gedrängt ist, fühlt es sich trotzdem einfach viel anonymer an, wie auf einem kleinen Dorf, wo die Nachbarn einen sehr gut kennen.
Naja, in dem einen bist du halt, interessiert sich jeder für das, was du machst, weil halt so wenig Menschen da sind. Und wenn viele Menschen da sind, gibt es halt so viele auch Verrückte, dass man gar nicht mehr auffällt, ja.
Ja.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Maike Lenz-Scheele. Alexander Technik, Veränderung und vieles mehr ist Thema im Gespräch mit Maike Lenz-Scheele.
Wie kam es zu der Selbstständigkeit? Lag das in der Familie irgendwie vor oder war das dann dein Gefühl, das muss ich machen?
Es lag in meiner Familie vor. Ich bin in einem Hotel groß geworden und meine Eltern hatten mehrere Geschäfte in Marburg. Also Selbstständigkeit war für mich normal. Das ist halt so. Und zum anderen ist es so, als Tanzpädagogin ist es nicht so einfach, eine Anstellung zu finden, einfach weil es da nicht so viel Bedarf gibt. Wenn man darin mitarbeiten möchte, ist es eine gute Idee, sich selbstständig zu machen. Und dann habe ich mir eigentlich meinen eigenen Arbeitsplatz geschaffen, ja.
Das heißt, wann kam das? Das heißt, relativ schnell die Selbstständigkeit?
Ja, direkt.
Also gleich in die Vollen?
Gleich in die Vollen, ja.
Das heißt, das hast du eine Zeit lang gemacht. Ich nehme an, dass dann New York danach kam, nach der Tanzschule?
Ja, also das war schon auch so, dass ich gerne weiter tanzen wollte, aber ich brauchte mal so eine Auszeit. Da kamen verschiedene Sachen. Mein Vater war gestorben und ich hatte so das Gefühl, das kann nicht alles gewesen sein hier. Ich musste mal raus. Und dann habe ich mir so ein Sabbatical Year genommen und bin eben am Anfang durch Amerika gereist und habe dann aber auch nach 3 Monaten gemerkt, nee, also so nur rumreisen, das ist es nicht. Ich möchte noch was anderes. Und dann bin ich eben länger in New York gewesen und habe viel getanzt und habe dann aber auch gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich trainiere, nicht günstig ist. Und hatte dann dort einen ziemlichen Zusammenbruch, so körperlicher Art. Und eben nicht mein Backup-System wie zu Hause mit dem bekannten Physiotherapeuten und so, der mich dann gleich wieder in Balance gebracht hätte. Und dann kam eben die Alexander-Technik ins Spiel, die ich da in New York wiederentdeckt habe. Ich hatte schon mal eine Begegnung in Deutschland damit, aber in New York habe ich es wiederentdeckt und habe dann so eine intensive Erfahrung gehabt, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich genau das, wonach ich gesucht habe, obwohl ich es gar nicht wusste.
Gefunden. Sprechen wir sofort darüber. Noch eine Frage, weil du hast gesagt, du bist rumgereist in den USA und dann letztendlich in New York gelandet. Ich finde, dass sobald man so eine Großstadt verlässt in den USA, wird es ja teilweise richtig schlimm. Also wenn man so in kleine Dörfer reintaucht, da gibt's ja alles. Das ist eine Zeitreise, das ist urkonservativ, zum hinterwäldlerisch. Da ist ja wirklich alles, was man sich gar nicht vorstellen kann.
Ja, das ist absolut richtig. Ich bin auch mit so einem Greyhound-Bus 1 Monat durch Amerika. Das war wirklich, schon sehr heftig. Würde ich auch nie wieder machen. Dann eben noch nachts gefahren, um die Übernachtung zu sparen und geschlafen im Greyhound-Bus und so. Also das war, erlebt man halt auch die Menschen aus Amerika, die nicht viel Geld haben und die, da haben wir einmal gehalten und das sind die aus dem Gefängnis, 4 Männer, gerade entlassen worden und zu uns da in den Bus gesetzt worden. Und an der nächsten Raststätte hat er am Telefon gestanden und jedes zweite Wort war Motherfucker. Das war irgendwie, der konnte gar nicht normal reden, ohne diese Worte zu gebrauchen. Und das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl dann da.
Okay, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Absolut. Aber was auch wunderschön war, als ich in San Francisco war, habe ich so ein Schild gesehen von Hawaii, so ein Poster. Und gedacht, Hawaii, da will ich auch noch hin. Und dann bin ich eben dahin geflogen. Das ist ja auch noch Amerika. Und das war wunderschön. Und überhaupt, Amerika ist von der Natur her einfach großartig. Wenn man nicht in den Großstädten hängt, ne, sondern die Natur ist so vielfältig. Und gerade auf Hawaii, da findet man alles. Also das hat mich sehr, sehr begeistert.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maike Lenz-Scheele hier bei Antenne Mainz. Sie hat gerade ein Buch geschrieben zum Thema Change. Maike Lenz-Scheele ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
So, jetzt hast du die Alexander-Technik in New York entdeckt. Versuch uns mal abzuholen. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt das, was man tut, immer mit einer Leichtigkeit geschehen kann, wenn man sich selbst nicht stört. Und mit stören ist gemeint, dass man zu viel anspannt, sich zu viel Gedanken macht oder auf irgendeine andere Art und Weise Druck auf uns einwirkt oder wir sie selber uns machen den Druck. Und dann passiert eben, dass unsere Körperkoordination nicht mehr gut ist. Und dann wird alles mühsam und anstrengend. Und dieser Mr. Alexander, nachdem diese Methode benannt ist, der hat eben verschiedene Prinzipien herausgefunden, wie es einem gelingt, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und das ist eine sehr gute Methode, um die für sich selbst anzuwenden und aber auch, um sie als Selbstcoaching weitergeben zu können an andere Menschen.
Jetzt sind wir, also ich meine, ich gehöre auch zu den Menschen, die tatsächlich so bewegungstechnisch auch ein bisschen schwierig sind, um das mal so zu sagen. Und also auch in irgendeiner Situation ziemlich schnell auch unlocker werden. Also das heißt, ich merke das immer bei der Physiotherapie zum Beispiel, dass ich brauche immer einen Moment, bis ich dann das, was ich locker lassen soll, locker lasse. Das
ja, heißt, und die Körperteile...
Die konzentriert sich auf mein Bein und dann stecke ich meine vollen Gedanken in das Bein und dann ist es natürlich angespannt.
Richtig. Das ist nämlich ein direktes Vorgehen. Und das ist etwas, was wir in der Alexander-Technik nicht machen. Also wenn man zum Beispiel, wenn dir etwas wehtut, dir tut die Schulter weh, dann jetzt alle Aufmerksamkeit in die Schulter zu schicken, ist kontraproduktiv. Das passiert aber, allein der Schmerz hat ja eine riesen Sogwirkung. Und wenn ich dann aber das weiterdenke, also zum Ellenbogen, zum Handgelenk denke und zum Beispiel meine Fingerspitzen bewege und dadurch indirekt Bewegung in die Schulter bringe, dann ist das viel wirkungsvoller, als wenn ich versuche, die Schulter zu mobilisieren. Also es ist eine indirekte Vorgehensweise. Und das ist für viele am Anfang erstmal so ein bisschen komisch, weil sie gerne genau da, wo sie was beobachtet haben oder wo es ihnen wehtut, da wollen sie auch was verändern. Aber genau das ist nicht günstig.
Naja, das ist so ein bisschen ja geschuldet, so wie wir ja heute in so einer, in Anführungszeichen, wissenschaftlichen Gesellschaft unterwegs sind. Auch im medizinischen Bereich wollen wir ja gerne immer, dass der Schmerz abgeschaltet wird. Aber letztendlich ist wahrscheinlich zu gucken, warum ist der Schmerz da, was habe ich vorher gemacht, was muss ich in meinem Leben verändern, wäre der sinnvollere Weg.
Ja, aber es sind manchmal gar nicht so große lebensverändernde Dinge notwendig. Aber es ist schon auch ein wissenschaftliches Vorgehen mit der Alexander-Technik. Deshalb ist sie auch gerade Männern oft sehr zugänglich, weil ich stelle eine Hypothese auf. Und die Hypothese ist zum Beispiel, wenn ich ein Glas Wasser greife, was auf einem hohen Regalbrett ist, dann kann ich dabei meinen Kopf anführen lassen, dahinschauen und nehme es zu mir, um zu trinken zum Beispiel. Das ist eine Hypothese, die ich aufstelle. Die kann ich ausprobieren. Also ich gucke dann, funktioniert das so oder funktioniert das nicht? Was mache ich denn, dass es nicht funktioniert? Und dann beobachte ich irgendetwas. Und meistens hat es mit dem Zusammenspiel von Kopf und Wirbelsäule zu tun, dass wir da irgendwo uns fixieren. Und Alexander nannte das die Primärsteuerung. Wenn ich also hier für Leichtigkeit im Sinne von Beweglichkeit, Flexibilität sorgen kann, dann spiegelt sich das auch in allen anderen Körperbereichen wieder. In der Hüfte, in der Schulter und in dem, wie ich mit meiner Hand das Glas greife und dann zum Mund führe und mit Leichtigkeit trinken kann.
Jetzt hast du das dort gelernt. War das eine richtige Ausbildung?
Ja, das ist eine 3-jährige Vollzeitausbildung.
Oh, da fallen mir gleich 2 Fragen zu ein. Das eine ist, das ist eine körperbetonte Ausbildung.
Ich würde sagen, es ist gleichberechtigt Körper, Geist, also Körperbewusstseinsarbeit. Weil das Denken ist absolut elementar dabei. Was denke ich und wie denke ich?
3 Jahre Ausbildung in New York? Das ist teuer, nee, oder?
Das ist teuer, das stimmt, aber ich war auch nicht 3 Jahre in New York. Ich hätte tatsächlich fürs dritte Jahr ein Stipendium gehabt, aber ich habe im zweiten Jahr, also nach 1,5 Jahren, bin ich zurückgegangen nach Deutschland. Das waren private Gründe, warum ich da zurück wollte. Und konnte dann das dritte Jahr gar nicht mehr mein Stipendium genießen. Ja, und New York ist teuer, auf jeden Fall. Das war in Deutschland danach, das Fertigstudieren war deutlich günstiger.
Das ist verrückt, weil ich kenne jetzt mehrere Leute, die in den USA, sei es Schauspielerei oder sowas, studiert haben. Und man kann wirklich das Geld nicht so schnell verdienen, wie es da ausgegeben wird. Also New York heute, du bist für ein Loch, also wir reden noch nicht über ein Zimmer, wir reden über einen Schlafplatz, bist du schnell $2,500 los, ja, und hast nichts, keinen Komfort, sondern du hast einen Schlafplatz.
Absolut, ja, so habe ich auch angefangen, auf jeden Fall. Und dann hat meine Mutter mich tatsächlich mal besucht mit einer Freundin und die kam in das, was ich als Schloss empfunden habe, weil für New Yorker Verhältnisse war das echt gut. Ich hatte nämlich zwei Zimmer und nicht nur eins, aber sie kam rein und sagte nur, Kind, sag, dass das nicht wahr ist. Also mein Schloss war für sie keines.
Das Bild hätte ich jetzt gern gesehen.
Ja, ich kann dir mal eins schicken. Ich habe tatsächlich noch welche aus der Zeit.
Ja,
aber eben zum Beispiel, es gab die Dusche war mitten in der Küche. Ne? So, ich habe das aber später in Frankfurt auch nochmal gehabt, so ein Frankfurter Bad. Das ist, finde ich, jetzt auch nicht groß problematisch, obwohl ich eine Badewanne liebe, wie ich sie jetzt habe. Und Toilette war auf dem Gang, also halt, es war alles ein bisschen primitiver und einfacher. Aber es hatte Charme, es hatte auch so einen Kamin, wie man sich immer vorstellt in Amerika, ne? Mit diesem, wie heißt das oben, so ein...
Der Weihnachtsmann muss ja reinkommen.
Genau, der Weihnachtsmann muss reinkommen, ja. Und ich habe halt wirklich direkt im Green, im West Village gewohnt und das war toll, einfach auf die Straße zu gehen und diese Vielfalt von Menschen zu erleben. Washington Square Park war meine Haltestelle, wenn ich mit der U-Bahn gefahren bin. Es war eine großartige Zeit. Also 2 Jahre war ich insgesamt dort. Die habe ich sehr genossen. Und jetzt würde ich nicht mehr da sein wollen. Jetzt ist es mir zu laut. Jetzt bevorzuge ich doch mehr die Ruhe im Wohnen. Aber es ist ja eben auch schon 25 Jahre her.
Alles hat seine Zeit.
Ganz genau, so ist es.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Maike Lenz-Scheele. Sie ist Autorin-Expertin für Veränderung und hier zu Gast bei Antenne Mainz, Maike Lenz-Scheele.
Ich hatte vorhin schon Freiburg gehört. Ging es dann in Freiburg weiter?
Genau, da habe ich die Alexander-Technik-Ausbildung dann weitergemacht und auch abgeschlossen.
Es passt für mich zu Freiburg, dass dort ein solches Angebot da ist. Ich finde das total passend.
Ist es auch, ja. Das war für mich auch ein absolut heilsamer Ort. Und es gab zu einer Zeit auch 3 Schulen parallel dort, die Alexander-Technik-Lehrer ausgebildet haben. Im Moment gibt es, glaube ich, noch 2, aber das wechselt auch immer so ein bisschen.
Das ist ein toller Platz, Freiburg, ne? Das heißt so mit den Bächlein und
die Dreisam.
Ja, es ist irgendwie ein, ich kann das gar nicht, also ich finde es eine schöne Stadt. Also das heißt, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe das gar nicht so oft, dass ich sage, ich will irgendwo anders hinziehen oder sowas, aber das fand ich sehr beeindruckend, ja.
Ja, also ich fand es auch toll. Ich habe 3 Jahre gelebt in Freiburg, aber zum Schluss hat es mir gereicht. Das habe ich richtig gemerkt. Es war so ein bisschen wie Marburg, halt einfach so süß, lieb und nett. Es ist alles ordentlich und die Bürgersteige sind gekehrt. Es ist alles sehr sauber. Und mir hat die Reibung gefehlt, gerade auch nach New York. Es war wohltuend. Und dann war für mich Frankfurt meine nächste Station war genau das Richtige. Manhattan, ne, sagt man ja auch. Und da gibt es eben sehr schöne, auch viel naturnahe Bezirke in Frankfurt, die man als Auswärtiger gar nicht so kennt. Die sind mir da auch erst dann bekannt geworden. Und es gibt aber eben auch diesen ganzen Hochhäuser und so dieses Großstadt-Flair. Also ich finde Frankfurt eine wirklich schöne Stadt.
Also Frankfurt vereint ja so, wenn du so aus so einem Viertel kommst, eigentlich diesen Dorfcharakter, der durchaus noch funktioniert in den Vororten. Eigentlich ist es ein Dorf, wenn man es ganz genau nimmt. Ja. Da steht halt Frankfurt vorne dran. Aber du hast natürlich dann sofort Zeil, Hochhäuser und das alles in 10 Minuten. Das hat auch was, ja.
Ja, und es ist alles nah beieinander. Du kannst mit Fahrrad überall hinfahren. Also ich fand die Zeit in Frankfurt auch wirklich sehr schön. Und das hätte ich mir früher, als ich in Marburg aufgewachsen bin, nie vorstellen können. Da war Frankfurt für uns so die Großstadt, in die man mal zum Einkaufen fährt. Aber wohnen tut man da nicht, nein. Und das hat sich dann aber völlig umgekehrt für mich.
Also ich habe heute noch fast einen täglichen Bezug zu Frankfurt, denn wenn ich hier auf unseren Haushügel laufe in den Weinbergen, habe ich eine wunderschöne Fernsicht genau auf die Skyline von Frankfurt und ich finde es aber aus der Ferne auch schön. Ich muss nicht da, ich muss heute nicht mehr da sein. Ich finde das aus der Ferne schön.
Ja, ich habe es mir so ein bisschen bewahrt. Ich habe einen Praxisraum, wo ich mich einmiete in Sachsenhausen und da fahre ich alle 2 Wochen hin und dann habe ich da so mein Umfeld, was ich früher auch hatte. Und dann fahre ich wieder nach Darmstadt, wo ich eben jetzt so am Rand von Darmstadt wirklich in Ruhe auch wohne. Den Wald in 5 Minuten Nähe für meine geliebten Spaziergänge. Also das passt jetzt auch sehr gut für mich.
Jetzt wissen wir von dir schon, dass du diese Alexander-Technik erlernt hast in den USA und in Freiburg, an 2 völlig unterschiedlichen Plätzen auch. Nach so einer Ausbildung, was macht man damit?
Ich wusste während meiner Ausbildung schon, dass ich damit mein Geld verdienen möchte. Und meine Idee war zu Beginn, und das habe ich auch die ersten 7, 8 Jahre, glaube ich, gemacht, die Alexander-Technik für Tänzer zugänglich zu machen. Weil ich für mich diesen großen Vorteil gespürt habe, dass wenn ich tanze und Ja, wenn ich tanze, die Alexander-Technik direkt in dem Moment anwenden kann. Und das wollte ich sehr gerne an Tänzer weitergeben. Und deshalb, da war Frankfurt auch eine gute Lage. Ich habe auch viele Workshops gegeben, deutschlandweit zu dem Thema. Also das habe ich eine ganze Weile gemacht und habe dann und habe eine DVD dazu gemacht über einen Veränderungsprozess bei semiprofessionellen Tänzern, wie sich das auswirken kann. Also da war ich recht aktiv. Und dann irgendwann kam aber der Punkt, wo das Tanzen für mich irgendwie an Feuer verloren hat. Es hat mich nicht mehr so begeistert wie vorher. Und dann habe ich tatsächlich mit der Zeit meine ganzen Tanzaktivitäten eingestellt. Ich habe also die ersten Jahre habe ich 50% ungefähr Tanz unterrichtet in verschiedenen Schulen in Frankfurt und habe 50% Alexander-Technik gemacht. Und dann habe ich das geschiftet und habe, und ich habe an der Uni in Marburg gearbeitet. Ich habe dort Sportstudenten ausgebildet. Also das war schon sehr vielfältig und auch viel an Stunden. Und dann habe ich eben mich auf die Alexander-Technik konzentriert.
Ich finde das total spannend, weil ich muss gerade überlegen, ich mache jetzt ja auch schon gefühlt, das darf ich gar nicht sagen, da verrate ich auch mein wahres Alter, jahrzehntelang Radio, und ich kann das nachvollziehen. Ich hab angefangen, Radio zu machen, weil ich halt Popmusik mochte und das Präsentieren der Musik, also eigentlich wie man DJ, würde man sagen. Und irgendwann kam der Bruch, dass ich mich für das gesprochene Wort interessiert habe und die Musik überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Deswegen fühle ich mich da gerade so getriggert. Ich kann das nachvollziehen.
Ja, für mich zum Beispiel Musik habe ich ja als Tanzpädagogin und Choreografin auch benutzt. Und ich mag auch Musik, aber die hat überhaupt nicht so eine Bedeutung für mich. Also das ist die Bewegung, die mich immer fasziniert hat. Und die Musik habe ich halt auch verwendet, weil die gehört dazu und die braucht man halt meistens. Gibt ja auch ganz manchmal was ohne Musik, aber das ist dann sehr avantgardistisch. Und mich hat die Bewegung fasziniert, so die Purheit von Bewegung. Und da bin ich eigentlich bei der Alexander-Technik genau an der richtigen Stelle. Und für mich ist das nach wie vor auch, also das Kreative, das Choreografieren, Gestalten, das habe ich hier auch immer noch. Das habe ich nicht aufgegeben, nur wenn ich es nicht in Tanzschritte umsetze, sondern ich setze jetzt halt in andere Dinge um.
Ich sag mal, dieses Tanzen oder auch Sport, das ist ja bewusst. Also das heißt, da setze ich ja die Bewegung ein, weil sie halt einfach zentraler Bestandteil ist. Aber ich habe ja Bewegung im Alltag an so ganz vielen Stellen und sie ist entscheidend. Also das heißt, wir alle arbeiten viel am Computer und wenn wir nicht etwas dagegen setzen, dann macht es was mit unserer Gesundheit. Genauso ist aber, wenn wir präsentieren. Auch das lebt natürlich von einer Bewegung. Und wenn ich verkrampft und unlocker wirke, dann kann ich die schönsten Inhalte haben, sie sind kaputt.
Ja, es ist dieses innere Bewegtsein, dieses Lebendigsein und dieses, das auch durch Stimme und Ausdruck, Körperhaltung einfach rüberbringen. Das ist es, was den Unterschied ausmacht. Und an der Stelle mit Menschen zu arbeiten, finde ich unheimlich bereichernd. Und das ist anders wie Seittipp, Seittipp, Drehung und Blum. Das war mir irgendwann war es mir auch mal ein bisschen hohl. Das muss nicht sein. Tanzen kann ganz tief gehen auch. Aber wenn man sein Geld damit verdient, dann muss man manchmal auch Sachen machen, die nicht nur das sind, was man gerne möchte.
Das kennt jeder.
Ich denke also das, auch, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maike Lenz-Scheele. Keiner mag so richtig Veränderung, trotzdem kommt sie ständig vor im Leben. Maike Lenz-Scheele ist Expertin in diesem Thema. Sie ist hier meine Gesprächspartnerin bei Antenne Mainz.
Du hast heute etwas gemacht, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Du hast so ganz viele Sachen zusammengetan und so was Neuem entwickelt.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was ich liebe oder was mich ausmacht, so eine Synergistin zu sein, Dinge zusammenzuschmeißen. Ich bin in keiner Methode, die ich gelernt habe, eine Hardlinerin, sondern ich liebe es, die Dinge zu verbinden miteinander, weil das für mich so organisch sich anfühlt. Und worauf du ansprichst, ist ja wohl mein Buch, oder?
Ja, na klar.
Genau, das habe ich in 20 angefangen, nee, 21. 21 angefangen zu schreiben und es war ein sehr schöner, langer Prozess, lang anderthalb Jahre.
Wir hatten Zeit alle in diesem
ja,
Moment.
Genau.
Wenn ich 21 höre, weiß ich, wir hatten Zeit.
Wir hatten Zeit, genau so war es. Sonst hätte ich es vielleicht auch gar nicht gemacht, wenn das diese besondere Zeit nicht gewesen wäre. Und allein schon die verschiedenen Kapitel zu entwickeln und was soll da reinkommen und dann die ganzen Mindmaps machen, bevor ich dann einen Schritt weitergehe. Es hat so viel geklärt in mir über das, was ich eigentlich tue. Wenn man das verschriftlicht, dann muss man das ja irgendwie im Kopf klarkriegen. Und das fand ich eine sehr, sehr erfüllende Zeit, das alles nochmal so innerlich durchzukauen und dann auf Papier zu bringen.
Also du hast im Prinzip all das, was du vorher gelernt hast, diese ganzen Methoden im Prinzip genutzt, um das Thema Change neu zu denken. Also Veränderung.
Richtig. Ja, und vor allen Dingen eben Change für Menschen, Individualisten und für Unternehmen. Weil für mich ist das wirklich eins. Das ist mir so klar geworden. Und das habe ich tatsächlich in anderen Büchern noch nie gefunden. Es ist entweder, ist es als Organisationsentwicklung gedacht, Change-Prozesse, oder es ist für Menschen, für individuelle Change-Prozesse gedacht. Aber ich habe es eben beides zusammengefügt. Und ich habe mich am Anfang echt gescheut, weil ja die Leute immer sagen, man braucht eine Zielgruppe und nicht zu viel sich verzetteln da und so. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, nein, für mich ist das eins. Es ist tatsächlich ein und dasselbe. Und ich habe es immer wieder übertragen von der Einzelperson auf ein Unternehmen.
Was ja auch Sinn macht, denn nachher sind es ja viele Einzelne, die die Veränderung tragen müssen. Und was ich bei dem, was ich von dir gehört und gelesen habe, so toll finde, ist, da ist eine gewisse Ehrlichkeit drin. Also oft, wenn Veränderungsprozesse angekündigt werden, dann wird natürlich das immer erzählt, wie toll das alles ist und das und dass das Schönste ist von der Welt und wir machen uns auf den Weg. Aber mitnichten ist das ja so. Das heißt, Veränderung, ich glaube, es gibt Momente, da fällt uns das leicht, aber es gibt auch Momente, wo wir sagen, boah, will ich jetzt gar nicht. Und auch da muss es Rezepte für geben.
Genau, das war mir auch ganz wichtig. Da stoße ich ja jeden Tag drauf, wenn ich mit Menschen arbeite, sei das in Unternehmen oder auch wenn die zu mir in einen Praxisraum kommen, begegne ich ja immer wieder dem, wo es halt nicht rund läuft, wo die sagen, ja, ich würde das ja gerne machen, aber. Und dann geht es ja darum, damit zu arbeiten. Ja, oder eben in Unternehmen diese ganzen Change-Prozesse, wenn man da hinkommt und sagt, ja, wir machen jetzt den fünften Change-Prozess, da sieht man nur ein Augenrollen und keiner hat mehr Lust darauf, verständlicherweise.
Ja,
und da braucht es ganz neue Wege, weil man muss nicht das fünfte Mal das Rad neu erfinden.
Ich meine, jeder von uns kennt das. Also wenn Veränderung kommt, dann prasseln Dinge auf dich ein. Du musst ganz viel Neues machen. Und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ich bin dann derjenige, der, wenn das mir zu viel wird, dann lasse ich alles liegen. Dann ist erstmal die Tasse Kaffee dran. Und dann fange ich ganz langsam für mich an zu sortieren und nehme vielleicht eine Kleinigkeit, die ich einfach sofort lösen kann. Und dann ist man meistens schon drin. Dann gehen die großen Sachen dann auch auf einmal.
Genau, und da gibt es unterschiedliche Typen. Ich bin da auch so wie du. Ich würde, glaube ich, keine Tasse Kaffee nehmen, sondern eine Tasse Tee. Und ich
es kommt dann auf die Uhrzeit an.
Und ich mache mir dann am Anfang immer so einen Überblick. Ich finde, das hilft auch sehr. Also gerade wenn man das Gefühl hat, das ist alles zu viel und wie soll ich das überhaupt alles schaffen, dann mache ich mir gerne eine Mindmap. Und wenn ich das vor mir sehe oder ich nehme verschiedene Post-its und hänge die auf dem Flipchart und dann sortiere ich die. Und wenn ich die schon im Äußeren sortiere, dann merke ich, ach, das gehört auch noch dazu. Also ich sammle wirklich und dann mir eins raussuchen von dem, was leicht geht. Das ist auch mein Ding, damit anzufangen. Andere behaupten, eat the fat frog first, dass man wirklich mit einem schweren Batzen direkt morgens anfängt. Und wenn man den erledigt hat, geht der Rest leicht. Ich glaube, das ist Typsache.
Und ich weiß gar nicht.
Ich bin eher so wie du.
Ja, es gibt nur ein Ding, dem folge ich dann. Das heißt, es gibt manchmal, was weiß ich, das unangenehme Telefonat. Das ist tatsächlich das, was ich auch, wenn ich das vor mir liegen habe, wo ich sage, ach komm, das mache ich jetzt weg. Weil das rettet dir manchmal den ganzen Tag.
Das stimmt, dann hat man es erledigt, ne?
Ja, da ist der Haken dran und ansonsten hat man das immer im Hinterkopf. Also wenn es jetzt einfach nur ein 10- oder 15-Minuten-Gespräch ist, dann denke ich, ach komm, das ist jetzt etwas. Das ist vielleicht ein großer Brocken, aber wenn der weg ist,
ja,
kann es nicht mehr schlimmer werden.
Ja, aber daran merken wir jetzt ja schon, beides stimmt. Ne? Ja. Fat Frog muss ja jetzt nicht ein riesengroßes Ding sein, aber von der Bedeutung für dich ist so ein schwieriges Telefongespräch eben dann dieser Frosch. Und dann ist es gut, den auch aufzuessen.
Also das
beides,
ist so.
Beides stimmt. Es kommt immer auf die Situation an, auf den Kontext, auf das, wie es mir gerade geht. Und deshalb sind solche allgemeinen Rezepte auch immer ein bisschen fragwürdig. Und du sollst es immer so und so machen. Nee, es geht vielmehr darum, dass ich hinspüre, was ich gerade brauche und wozu ich gerade in der Lage bin. Weil ich habe auch ein Kapitel im Buch, da geht es um Disziplin. Und ich glaube nicht daran, dass man mit Disziplin, mit Selbstdisziplin alles erreichen kann. Das wird dann sehr erkämpft. Und das geht natürlich gegen mein Lebensmotto, was ich gesagt habe, leichter geht immer. Das ist ein anderer Weg.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maike Lenz-Scheele. Heute bei Antenne Mainz ging es um Alexandertechnik, Veränderung und vieles mehr. Maike Lenz-Scheele ist meine Gesprächspartnerin.
Disziplin ist natürlich ein spannendes Thema, weil wir brauchen die natürlich. Also das heißt, wenn du irgendwas erreichen willst, irgendwo hin willst, brauchst du eine gewisse Disziplin. Aber ich glaube, du brauchst auch das, was du jetzt, du nennst es Leichtigkeit, ich nenne einfach auch mal einfach Seele baumeln lassen. Das brauchst du genauso, weil immer nur funktionieren, immer nur diszipliniert sein führt nicht immer zum Ergebnis.
Ja, man verliert sich dann dabei, ne? Weil man stellt vielleicht seine Ziele gar nicht mehr in Frage. Ich habe mir eben vorgenommen, was weiß ich, jeden Tag joggen zu gehen. Und dann frage ich mich gar nicht mehr, ob ich das wirklich machen möchte. Und gehe vielleicht über eine Grenze hinaus, die meinem Körper auch nicht mehr gut tut. Es gibt andere, denen tut es gut. Ja, aber dieses Hinspüren, dieses Dinge auch in Frage stellen, das findet nicht mehr statt. Und da sind Routinen manchmal echt nicht gut. Und gleichzeitig brauchen wir Routinen.
Denn heute so einem Change-Prozess, wo ist das Element, also die Beweglichkeit, hast du zum einen übertragen auch in die gedankliche Beweglichkeit, spielt aber trotzdem auch die Beweglichkeit im körperlichen Sinne eine Rolle?
Ja, wenn ich da, also es ist immer eins. Also du sagst es jetzt so, als ob das getrennt wäre, aber es ist eine psychophysische Einheit. Wenn meine Körperkoordination flexibel und elastisch ist, dann ist es auch in meinem Denken so. Und wenn zum Beispiel, wenn du so einen Tunnelblick hast, ne, und du guckst nur nach vorne auf den Bildschirm und da vielleicht noch auf eine kleine Kamera bei so einem Meeting, dann ist die Körperhaltung fest und meine Gedanken sind auch eng und ich bin nicht so lösungsorientiert. Und wenn ich das schaffe, in dem Moment den Blick zu weiten und den Raum um den Bildschirm drumherum und die kleine Kamera auch noch wahrzunehmen, dann ändert sich was an meiner Körperhaltung, an meiner Bewegtheit. Und mir fällt plötzlich was ein, wie man ein Problem lösen kann. Also es ist so miteinander verwoben, es ist eins.
Wenn du in der Beratung bist, vielleicht andersrum gefragt, nochmal so nachzufassen, merkst du schon, wenn jemand in den Raum reinkommt oder du bei dem Unternehmen in den Raum reinkommst, anhand der Körperlichkeit, die du siehst, was vielleicht los ist?
Ich kann das nur vermuten. Also okay. Wissen kann ich das nicht, aber ich kann Hypothesen aufstellen und die in den Raum geben, auf jeden Fall. Also mir fällt sehr viel auf, ich sehe sehr viel, aber zu sagen, es ist hier so und so, das ist anmaßend. Es kann auch eine persönliche Befindlichkeit von einer Person an diesem Tag sein. Aber wenn man zum Beispiel die Spannungen zwischen mehreren Menschen mitkriegt, das ist ja auch eine Bewegungseinschränkung, dann kann man auch darüber eine Hypothese aufstellen. Aber ich würde niemals sagen, ich weiß, wie das jetzt hier ist.
Nee, muss man gar nicht. Aber es kann ja natürlich in so einem gesamtheitlichen Blick dann helfen. Das, was ich jetzt da gerade gesehen habe, was ich gespürt habe, merke ich jetzt auch auf einmal ach, im Prozess auch.
Absolut, das ist so, ja. Okay. Also das zieht sich durch. Deshalb finde ich ja auch, dass das so Sinn macht, das miteinander zu verbinden.
Wer sollte denn dein Buch?
Ich würde niemals sagen, ich weiß, was bei euch los ist. Das würde ich nicht sagen. Aber ich spüre ganz viel, was hier abgeht an Interaktionen. Und darauf mag ich aufmerksam machen, dass wir gemeinsam da hingucken. Ja, das ist was anderes. Ich bin nicht die weiß, wie es ist. Ich habe nur Ideen.
Ja, das ist aber ja meistens der Anfang für Veränderung, ne?
Absolut, genau.
Also Ideen zulassen ist ja die hohe Kunst. Das ist
und
ja
es
oft
funktioniert ja auch überhaupt nicht, wenn da jemand kommt und schulmeisterlich sagt, also hier bei euch ist es so, so und so und jetzt müsst ihr Schritt 1, 2 und 3 machen und dann wird alles gut. Ja, das funktioniert nicht. Das ist wieder ein Change-Prozess, der ins Leere läuft. Deshalb kann ich oder jeder externe Berater, der in ein Unternehmen kommt, nicht derjenige sein, der sagt, wo es lang geht. Das muss mit den Menschen vor Ort gemeinsam passieren.
Sonst läuft es ja nicht, ne? Das ist, nee, genau. Ja, es ist der Grundklassiker bei jeder Veränderung. Sie läuft nur mit eigener Motivation. Und wenn du die nicht hast, dann geht's halt schief.
Ja, ja.
Egal, wo du hinguckst. Wer sollte dein Buch gelesen haben?
Da sollten Menschen gelesen haben, die an ihrem eigenen Entwicklungsprozess interessiert sind, Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es ganz viel, was sie da drin finden, was sie an Selbstcoaching machen können. Menschen, die lernen möchten, mit Stress besser umzugehen. Und natürlich ganz viele Menschen, die in Unternehmen arbeiten, geht darum, wie man besser miteinander arbeiten kann, also die kooperative Zusammenarbeit zu gestalten, wie Kommunikation so laufen kann, dass eben Change gut funktioniert. Weil wir haben ja permanent Change. Es ist ja nicht das eine Projekt, sondern dass wir permanent uns im Change-Flow befinden können. Und unbedingt lesen sollten es Geschäftsführer und Inhaber von Unternehmen, dass sie Ideen bekommen, wie sie ihr Unternehmen menschenfreundlich gestalten können.
Also ich finde allein der Gedanke...
Und erfolgreich, Entschuldigung. Wie
Nein,
sie Unternehmen
gut.
menschenfreundlich und gleichzeitig erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich führen können.
Also ich finde den Gedanken, der ja auch da bei dir überall mitschwingt, der Leichtigkeit, ich finde den so toll, weil wir verbringen so viele Stunden bei der Arbeit und es ist dämlich, es nicht mit einer Leichtigkeit, einer gewissen Heiterkeit und mit so viel Spaß wie möglich zu machen.
Absolut. Ja, das Blöde ist nur, dass viele Leute glauben, Arbeit muss schwer sein, muss anstrengend sein. Und wenn es nicht wirklich wehtut, dann habe ich noch nicht genug geleistet. Das sitzt echt noch in Köpfen von Menschen.
Ja, natürlich. Also da haben wir auch viele, viele Redensarten. Und ich glaube, jeder, der auch eine gewisse Leichtigkeit, ich gehe auch, glaube ich, mit einer gewissen Leichtigkeit dran. Trotzdem erwischst du dich manchmal, dass du jetzt sagst, oh, ich muss das jetzt noch machen. Und also ich sage das hier auch zu allen im Sender, das ist einer der schönsten Jobs, die man haben kann. Also Musik bei der Arbeit hören, man erzählt Dinge. Also es ist ein schöner Job. Es gibt keinen Grund hier, nur weil mal irgendwas nicht läuft, schlechte Laune zu haben.
Ja, das stimmt, absolut.
Also dankbar fürs Ganze sein und der Kleinigkeit vielleicht gar nicht die Gewichtigkeit geben.
Es geht immer um die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Denn wir gestalten unsere Realität.
Du sprichst nicht nur mit mir darüber, sondern in deinem Podcast und hast auch noch die Höchstleistung erbracht, dein Buch selbst einzulesen.
Yay! Was mir sehr viel Freude gemacht hat, das Einlesen des Buches, das war ein schöner Prozess.
Ist das dann nochmal ein anderes Gefühl, wenn man seinen eigenen Text auf einmal laut vorliest?
Ja.
Habe ich das wirklich geschrieben?
Genau. Nee, ich habe das wirklich manchmal gedacht. Das klingt aber echt gut. Ja, das stimmt. Also so ein inneres Bestätigen kam dann auch, weil es war ja schon ein ganzer Abstand dazwischen, also einige Monate. Und dann war es jetzt nicht mehr wie frisch geschrieben. Und ja, cool. Also es war meistens so. Eigentlich hatte ich keine negativen Eindrücke. Das war gut.
Du bist quasi Kollegin, du machst einen Podcast, ne? Was machst du in dem Podcast? Also du sprichst über dein Thema, aber ich glaube auf unterschiedliche Art und Weise. Du zitierst mal aus deinem Buch, mal sprichst du mit Menschen.
Ja, es ist ein bunter Mix und es ist auch etwas, was ich mag. Wenn ich Solo-Einspielungen mache, dann lese ich zum Beispiel, nicht lese, aber dann spreche ich über Kapitel im Buch und ich bringe da auch immer wieder was Aktuelles mit rein, weil eben, das sind ja jetzt schon wieder 2 Jahre her, dann gibt es wieder einen aktuellen Bezug, den ich da noch einfüge und ich erzähle jedes Mal einen Schlüsselmoment. Was in meinem Leben war ein Schlüsselmoment bezogen auf dieses Thema, von dem ich da spreche. Und das zum Beispiel bei diesem einen Podcast, der heißt Lernen durch Schmerz. Und da zitiere ich eben so ein Buch, in dem es auch darum geht. Und dann beschreibe ich, wie ich zur Alexandertechnik gefunden habe, weil das war über Schmerz, wie das bei ganz vielen ist, weil ich Hüftprobleme hatte und nicht mehr eine Treppe hochgehen konnte, geschweige denn zu tanzen, was ich zu dem Zeitpunkt einfach noch gerne machen wollte. Und also es ist ein Berichten von persönlichen Dingen von mir, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aber eben auch viel Hintergrundinformation und Bezug zum Buch. Das ist so bei diesen Solo-Einspielungen und bei den Interviews, da frage ich einfach genau nach, wie die Menschen selber Veränderungen gestalten, weil der Titel des Podcasts ist ja Veränderung entschlüsseln. Also mich interessiert das, wie Veränderungsprozesse bei anderen funktionieren und gut klappen oder eben auch nicht gut klappen. Und dem möchte ich auf die Spur kommen.
Du möchtest die Leichtigkeit überall finden, ne?
Ja, am liebsten, ja.
Klar. Naja, ich denke, das ist jetzt gerade, wenn ich das Wort Schmerz höre, ja, wir lernen alle über Schmerz, ja. Das heißt, nur wenn irgendwas wehtut, sei es körperlich oder halt aber auch emotional. Aber wir haben ja den großen Vorteil heute, dass wir das Wissen von so vielen Menschen haben. Und wir können natürlich auch den Schmerz von anderen uns anschauen und ihn uns ersparen, weil es hat ja schon mal jemand erlitten.
Absolut, wir müssen das nicht alles selber auch nochmal durchleben. Also nicht immer auf die heiße Herdplatte auch nochmal draufpassen müssen. Ne? Das ist nicht
notwendig. Nee, man darf es irgendwann auch glauben, dass es, wenn jemand vielleicht auch zeigt, was da passiert ist, man darf das dann einfach auch mal glauben und für sich dann auch annehmen zu sagen, ups, was kann ich aus der Erfahrung des anderen lernen?
Absolut. Und da habe ich eben jetzt auch so eine Serie gestartet, die heißt Fachkräftegewinnung ist Chefsache. Und da interviewe ich Unternehmer, die neue Wege gehen in der Fachkräftegewinnung. Und das finde ich super spannend, mit diesen Unternehmern von mittelständischen Unternehmen zu sprechen, mit diesen Geschäftsführern von mittelständischen Unternehmen zu sprechen und zu erfahren, was die tun, damit sie Fachkräfte für ihre Unternehmen gewinnen können. Und das gibt echt erstaunlich viel. Weil das ist ja in jeder Branche ist es ja ein wichtiges Thema. Es gibt, glaube ich, keine Branche, die sagt, dass bei uns laufen uns die Fachkräfte hinterher. Aber wie man das hinkriegt, das finde ich wirklich spannend. Und mit welcher Achtung oder welche Achtung es auch braucht, dass die Menschen dann im Unternehmen bleiben. Weil da zeigt es sich dann wirklich, was sind das für Unternehmen, wo keine hohe Fluktuation ist. Denn es geht ja nicht nur darum, dass die Leute reinkommen, sondern dass die möglichst auch bleiben und langjährige Mitgestalter eines wirtschaftlichen Erfolges dann sind.
Ja, da braucht man aber schon wieder einen langen Blick drauf. Ne? Das ist halt oft in unserer kurzlebigen Zeit, dass diese Strategien vernachlässigt werden. Ja, ich glaube, das Gewinnen ist sogar noch einfach, wenn du gute Ideen hast und ein bisschen Ausstrahlung hast. Aber dann die Menschen entsprechend durch Leichtigkeit im Unternehmen zu halten, das ist die große Kunst dann.
Ja, ja. Oder dann auch mit Leichtigkeit loslassen. Ne? Es gibt einfach auch, manchmal ist auch das Wichtige.
Einfach zu sagen, hier trennen sich vielleicht Wege, ja.
Genau, ja. Also das geht ja nicht um ein Festhalten auf Gedeih und Verderb. Also das bringt ja auch nichts. Eben dann, wenn es nicht mehr zusammenpasst, weil sich entweder das Unternehmen anders entwickelt oder die Person sich entwickelt hat, dann passt es vielleicht nicht mehr zusammen. Und dann ist es auch gut, das zu merken und sich gegenseitig loszulassen.
Erzähl uns am Schluss noch etwas über das große Rad, das bei dir auf dem Buch zu sehen ist.
Das Entwicklungsrad, ja, das habe ich eben entwickelt, weil das ist, was ich finde, in allen Unternehmen wirklich durchlaufen werden kann und sollte im Laufe von regelmäßigen Zyklen. Und dabei geht es einmal um Menschen, über die haben wir ja jetzt schon gesprochen. In Unternehmen gibt es Menschen und die gestalten eine Kultur. Das ist ein anderer wichtiger Bereich. Das sich allein schon anzuschauen, diese beiden Bereiche, Mensch und Kultur, da steckt sehr viel drin, aber dann auch, was gibt es für Rahmenbedingungen und was kann das Unternehmen tun, um diese Rahmenbedingungen günstig für die Kultur und die Menschen zu gestalten? Und das alles funktioniert nicht ohne die nötige Struktur. Und da zeigt sich schon, es geht um das ganze Unternehmen. Es geht eben nicht darum, dass man irgendwie ein bisschen nette BGM macht, irgendwelche betrieblichen Fördermaßnahmen bringt. Aber das hat nichts mit der Struktur des Ganzen zu tun und auch keinen Einfluss auf die Kultur. Also das große Ganze ist es. Und dafür gibt es eben einen Entwicklungsrat, damit ein Unternehmen und die Menschen im Unternehmen sich gemeinsam weiterentwickeln können.
Kultur sind dann auch Werte, die dahinter stecken?
Ja, das können auch Werte sein, auf jeden Fall. Und das ist auch die Kommunikation, wie die ist, die Resilienz, die herrscht in einem Unternehmen. Und da geht es eben nicht nur um die Menschen, die von Individuen die Resilienz, sondern auch das Gesamtunternehmen hat ja eine Widerstandsfähigkeit, wofür ja Resilienz steht. Und es geht auch darum, wie Entscheidungsprozesse stattfinden überhaupt. Und das spiegelt sich eben in der Kultur dann wieder.
Wen wir jetzt getriggert haben, wie findet man dich?
Ja, man findet mich unter meinem Namen, Maike Lenz-Scheele, in allen möglichen Plattformen, die es so gibt. Ich bin bei LinkedIn, bei Facebook und Xing. Aber eben, wenn man zum Beispiel da schaut, wo es Podcasts gibt und meinen Namen eingibt, dann findet man auch den Podcast Veränderungen entschlüsseln.
Das war ein spannender Einblick.
Und das Buch findet man natürlich auch. Das Buch heißt Change geschehen lassen.
Ich danke dir für den Einblick.
Sehr gerne.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.